Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen hier beieinander sein dürfen. Segne du uns jetzt in der Zeit, die wir miteinander haben. Wir danken dir für dein Wort. Sei du mit deinem Heiligen Geist hier und leite und lenke du alles, was passiert. Amen. Ja, wer ist Rolf Wiesenhütter? Ziemlich unbekannt, aber nicht ganz unbekannt im Mülheimer Verband. Ich möchte am Anfang ein bisschen was über mich erzählen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Aber ich sage im Vornherein, Gott geht ja so seine Wege mit jedem Einzelnen, das kennt ihr. Aber nicht, was ich euch jetzt sage, ist dazu angetan, selber irgendwie als großer Zampano aufzutreten, sondern was, wie Gott mit mir gegangen ist, das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Mein Leben beginnt eigentlich schon 10 Jahre vor meiner Geburt, nämlich Anfang 1945. Der Zweite Weltkrieg war kurz vor dem Ende. Mein Vater, aus dem Großraum Görlitz, Sachsen, wurde noch eingezogen in die Bundeswehr, ins Militär, als junger Mann, weil Hitler keine Soldaten mehr hatte, und kriegte eine Grundausbildung und eine Scharfschützenausbildung und wurde so auf ein sogenanntes Himmelfahrtskommando geschickt. Das nannte man so, weil man vorher schon wusste, dass man wahrscheinlich nicht zurückkommt. Und dann fuhren die mit dem Transportzug von Görlitz nach Salzburg und dort sollten sie den Transportzug wechseln, mussten also alle aussteigen, der Zug fuhr raus, der andere kam noch nicht rein und da lag ein Heckenschütze und hat sich gedacht, oh, deutsche Einheit, da schieße ich jetzt mal rein und schießt meinem Vater 2 Finger aus der rechten Hand. Der kam ins Lazarett, als er wieder rauskam, war der Krieg zu Ende. 10 Jahre später, Alarm in der Universitätsklinik in Kiel. Da habe ich das erste Mal Aufsehen erregt. Weil ich nämlich als 6-Monats-Kind dort auf die Welt kam mit einem Lebendgewicht von 900 Gramm. Und die Ärzte sagten meinen Eltern, sie müssen damit rechnen, dass ihr Kind eine Hirnschädigung hat. Und das hat es damals öfter gegeben. Ich habe das irgendwann auch mal gesehen in einem Film, dass das tatsächlich so ist. Aber erfreulicherweise nicht bei mir. Aber meine Eltern haben das so ein bisschen für bare Münze genommen, haben mich nicht weiter gefördert. Also habe ich dann mal so halbwegs lustlos die Hauptschule absolviert. Und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann. Und als ich das fertig hatte, habe ich mir gedacht, also wenn ich mich irgendwie weiterentwickeln will, muss ich erstmal aus der Familie raus. Ich war tatsächlich hochbegabt und keiner hat's gemerkt. Ja, dann bin ich raus. Der beste Weg, auf die Flucht zu gehen, war zur Bundeswehr. Also bin ich zur Bundeswehr. Als ich dann den Berufungsbefehl bekam, 1.4.1974, und mit dem Bus aus dem Dorf, in dem ich wohnte, in Flintbek bei Kiel, nach Kiel zum Bahnhof fuhr, sitzt doch da einer im Bus und liest die Bibel. Und sitzt da, bis wir in Kiel ankommen, und als ich gerade aufstehe und den Bus verlassen will, dreht er sich zu mir um und sagt, Jesus will dein Leben haben. Ich habe in dem Moment gedacht, der schlägt mich mit dem Hammer. Ich hatte keine Vorstellung, warum, wieso. Merkwürdig. Ich bin also losgedüst, Grundausbildung in Holland, war 2 Wochen dort. Dann hat es geheißen, alle antreten beim Zahlmeister, der Sold wird ausbezahlt. Und dann bin ich in den Laden gegangen, dort in der Kaserne, kaufe mir einen Radiorekorder, nehme den mit aufs Zimmer, Stecker rein, Antenne raus, Knopfdruck ein. Im selben Augenblick fängt Inge Brück an zu singen, sagt Ja zu Jesus. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Was ist denn jetzt los? Ich habe erstmal den Sender angeschrieben und habe gefragt, wo gibt's denn diese Schallplatte? Habe ich ja noch nie gehört und nie gesehen. Dann haben die mir ihre Platte geschickt. Die waren wahrscheinlich froh, dass sie sie los waren. 6 Wochen später komme ich auf Heimaturlaub nach Hause, besuche meinen Schulfreund, gehe in sein Zimmer, durch die Kellertür wie immer, mach die Tür auf und mein Schulfreund hat frisch tapeziert. Womit? Mit Plakaten von Heugelbach. Und da stand drauf in so großen Buchstaben, gerade du brauchst Jesus. Und da habe ich gesagt, das ist der Wettlauf zwischen Hase und Igel. Ich kann hingehen, wo ich will. Jesus ist immer schon da. Und dann habe ich ihm gesagt, also weißt du was, jetzt muss ich mal den suchen, der mir gesagt hat, im Bus, Jesus will dein Leben haben. Der ist hier bei uns auf dem Dorf gekommen, den müssen wir suchen. Den habe ich gefunden, bei dem habe ich mich bekehrt. Naja, dann war ich in Schleswig bei der Bundeswehr und fand in der Zeitung eine Werbung für, um den praktischen Betrieb zu machen, im Fernstudium. Und das hieß, während der Militärzeit zahlt die Bundeswehr. Damals ging das noch. Das Ding habe ich sofort gekauft, abgeschlossen, anschließend zur Industrie- und Handelskammer, den staatlich geprüften Betriebswirt, die Prüfung machen, von da aus zur Abendakademie für Erwachsene. Und eines Tages war ich Diplom-Betriebswirt und hatte plötzlich die Fachhochschulreife. Zwischendrin hatte ich die Gemeinde Gottes kennengelernt in Kiel, hatte mich denen angeschlossen und die wollten immer, dass ich auf die Bibelschule gehe. Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ja, wieso nicht? Ja, ich habe keine Berufung. 4 Jahre. Da habe ich gesagt, ich gehe nicht. Und dann kam ein Evangelist aus England, der lud mich ein, komm mal mit. Wir wollen in Glasgow eine Gemeinde gründen, hast du Zeit? Dann war ich 4 Wochen mit ihm in Glasgow. Und da haben wir eine Gemeinde gegründet. Da haben sich 46 Leute bekehrt, dann wurde gleich ein Pastor eingesetzt. Und dann gingen wir auf die Pfingstkonferenz von der Assemblies of God und da gab es an einem Abend einen Gebets- und Heilungsgottesdienst. Und in diesem Gottesdienst sind 2 Personen aus dem Rollstuhl aufgestanden. Eine Frau nach 21 Jahren und die andere nach 18 Jahren. Als die Woche rum war, wurden die Rollstühle zum Verschenken angeboten. Unglaublich. Und da habe ich gesagt, so, wenn Gott das tun kann, dann bin ich bereit zu gehen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, so, ich gehe zur Bibelstundenschule. Und dann hat der Pastor gesagt, das glaube ich nicht. Aber ich habe immer Nein gesagt. Dann habe ich gesagt, das brauchst du nicht glauben, das wirst du sehen. Dann bin ich zum Europäischen Bibelseminar in Rudersberg bei Stuttgart. Und nach dem ersten Schuljahr spricht mich einer der Dozenten an, der in Tübingen an der Universität seine Doktorarbeit geschrieben hat und hat gesagt, du kommst jetzt mit. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe gesagt, wohin? Ja, nach Tübingen. Ja, was mache ich in Tübingen? Ordentlich studieren. Wo? Ja, bei uns an der Universität. Habe ich gesagt, geht nicht. Und er sagt, geht nicht, gibt's nicht. Und er hat gesagt, gib mal deine Unterlagen her. Ich ging ins Sommerpraktikum, komme wieder zurück nach 10 Wochen und bei mir auf dem Schreibtisch liegt die Immatrikulationsbescheinigung für Tübingen. Oha. Dann wurde es heiter. Grundstudium, 3 Sprachen gleichzeitig. Allgemeinbildung, Hauptschule. Dann fängt es an, dass Gott Wunder tut. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und war dann 6,5 Jahre später Diplomtheologe. Von da aus ging es zur Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Als erstes dann zur Krisenintervention, Intervention in Stuttgart, von da aus auf die Schwäbische Alb. Dann Bibelschullehrer auf der Bibelschule in Königsfeld im Schwarzwald und in Brake bei Bremen für Evangelisation und Gemeindebau. Zwischendurch haben wir ein 50 Dutzend Gemeinden gegründet, Kreuz und quer. durch Baden-Württemberg. Und die letzte haben wir geholfen in Mölln. Und die funktioniert auch ganz gut. Die haben auch einen Pastor inzwischen. Das läuft. Ja, wie kommt man in die Arche? Ich war dann 7 Jahre Pastor auf Fehmarn, in der Freien Christengemeinde. Und ja, dann waren wir in Lübeck und ich wollte meinen Stromtarif ändern. Kann man sich das vorstellen? Ich kriegte eine Jahresabrechnung und dann kriegten wir Geld zurück und gleichzeitig sollten wir einen höheren Monatsbeitrag zahlen in Zukunft. Hieß also, der Strom wird wieder teurer. Und dann habe ich im Telefonbuch geguckt, wo kriege ich Strom her, habe jemanden herbestellt und der kam aus der Arche und sagte, kommt doch mal in die Arche, die haben bei uns gesagt, wir sollen auch mal Gäste einladen. Ja, dann sind wir da hingegangen, haben uns das angehört, Jason war da, hat gepredigt und nachher war Forum. Und als dieses Forum zu Ende war, bin ich direkt zu Jason gegangen und habe ihm gesagt, Jason, ihr braucht hier, glaube ich, mal einen Seelsorger. Ich habe keine Ambition auf dem Leitungsamt, aber ich glaube, hier ist einiges zu tun, die Gemeinde in Ordnung zu bringen. Und er war sofort damit einverstanden. Ich war ja davor, 65 Jahre alt zu werden und hatte gar keine Ambition mehr. Ich habe gedacht, ich habe alles durch. Ne, jetzt mache ich mal, was mir Freude macht. Aber es konnte niemand gefunden werden, der die Gemeinde weitermacht. Und Jason wollte sie schließen. Dann haben meine Frau und ich lange gebetet. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das. 3 Jahre, wir bringen die Gemeinde in Ordnung und dann geben wir sie in gute Hände weiter. Und damit sind wir jetzt beschäftigt. Und jetzt habe ich ein Problem. Genau. Ich habe ein gesundheitliches Problem im Moment. Ich habe nämlich einen eingeklemmten Nerv. Und wollte gerade darum bitten. Das geht schon.
Ja.
Bei uns ist das ein bisschen besser. Wir haben eine größere Empore, wo ich mich anlehnen kann. Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Ja, so geht der Weg des Herrn. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Ich habe mir das auch nie zugetraut, Theologie zu studieren. Ja. Meine Eltern, als ich mich bekehrt habe, haben meine Eltern mich erstmal aus dem Haus komplimentiert mit dem Hinweis, ich hätte wahrscheinlich einen religiösen Wahn. Aber sie haben sich auch noch bekehrt. Es hat nur ein bisschen gedauert. Ja, so geht das. So geht das, so kommt man von einem zum anderen. Und wenn ich sagen kann, was nichts vor der Welt hat Gott sich auserwählt, dann bin ich hier das leuchtende Beispiel. Und wenn Gott das mit mir tun kann, spricht vor allen Dingen auch die jüngeren Leute an, was er mit mir tun kann, kann er mit euch sogar noch besser. Keine Frage. Aber ich glaube, es hat alles damit angefangen, dass meine Bekehrung radikal war. Ich habe gesagt, was man tut, muss man ganz machen oder man muss es lassen. Ja, und dann habe ich mich angefangen, in Gottes Wort zu stürzen. Es ist unglaublich. 2010 flattert mir ein Brief ins Haus, Ehrendoktorwürde. Für meine apologetischen Arbeiten. Ich war ein Hauptschüler, kann man sich das vorstellen? Unfassbar. Ich benutze diesen Titel nicht. Ich sage es nur mal so, weil Gott Dinge macht, die man sich nicht vorstellen kann. Weil so einen geschenkten Gaul guckt man für mäßig nicht ins Maul, aber ich bin nicht so wichtig. Das Wort Gottes ist wichtig. Ich beschäftige mich jetzt im 48. Jahr mit dem Wort Gottes. Und es gibt nichts Wichtigeres für mich, als dass das Wort Gottes auch tatsächlich, was verkündet wird, auch tatsächlich das ist, was in der Bibel steht. Ich habe dann 2014 angefangen zu schreiben und habe inzwischen 7 dicke Bücher geschrieben.
Das sind alles Aufklärungsbücher für Christen, um ihnen einige Dinge klarzumachen. Über Israel und die Heilsgeschichte Israels und die Entstehung der Enterbungslehre war ein Buch. Ein anderes Buch war nicht nur zum Lutherjubiläum ein Plädoyer für die Umkehr zu schriftgemäßem Glauben. Dann ein Buch über den Islam, das Judentum und das Christentum. Und jetzt gerade im Dezember ist mein aktuelles Buch erschienen und das heißt Charismatische Eitelkeiten. Ein Buch, wo ich damit rechne, dass ich bei einigen Leuten damit anecke. Es geht mir aber nicht darum, irgendjemanden vorzuführen, sondern es geht mir immer nur um Aufklärung und einige Dinge, wesentliche Dinge, wo Gottes Wort auf die Seite geschoben ist zugunsten einer Erfahrungstheologie, wieder ins Licht des Evangeliums zu rücken. Naja, so, und nun sitze ich hier und freue mich, dass ich sitzen darf. Und jetzt fangen wir an. Also ich habe ein Wort mitgebracht, die Überschrift heißt eine andere Art des Segens von Gott. Als Christen sind niemandem von uns Prüfungen fremd. Oder ist bei euch irgendjemand ohne Prüfung ausgekommen? Alleine wenn ihr an die Gemeindebiografie denkt, da brauche ich nicht weiterreden. Die Bibel sagt, und ich will den dritten Teil durchs Feuer führen und läutern, wie man Silber läutert und prüfen, wie man Gold prüft. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk, und sie werden sagen, Jehova mein Gott. In Zacharia 13, Vers 9 steht das. Und in Jakobus 1, Vers 2 heißt es, meine lieben Brüder, das sind übrigens die Schwestern mit inbegriffen, Neues Testament griechisch, es gibt kein griechisches Wort für Geschwister, aber die Schwestern sind inbegriffen. Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Auch das ist uns bekannt. Daraus können wir es sehen, dass Gott seinem auserwählten Volk Verfeinerungen und Prüfungen geben will und dadurch unseren Glauben und unsere Liebe zu Gott vervollkommnen. Unsere korrupten Dispositionen oder die Verunreinigung in unserem Glauben will er auflösen, unsere falschen Ansichten beseitigen und er will uns reinigen. So können wir auf alle Arten von Umgebungen treffen, die im Widerspruch zu unseren eigenen Vorstellungen stehen. Beispiele für diese Umgebung können manchmal die Begegnung mit der Entwicklung von Krankheiten sein und manchmal können unsere Familien auf Unglück stoßen, wie das Leiden eines Verwandten oder das Einbrechen in unsere Häuser. Manchmal können wir auch Schwierigkeiten in unserer Arbeit oder Dinge in unserem Leben stoßen, die nicht so sind, wie wir es uns wünschen. Ein weiteres Beispiel ist das, was wir tun wollen, wenn die Interessen unseres Fleisches mit den Interessen der Gemeinde kollidieren oder gar mit den Interessen des Wortes Gottes kollidieren. Aber Gemeinde und Wort Gottes sehe ich immer gerne in einem Zusammenhang. Alle diese Beispiele sind für uns zweifellos Prüfungen. Welchen Ansatz sollten wir also bei den Prüfungen wählen, den Gott für uns stellt? Und wenn uns Prüfungen bevorstehen, was ist Gottes Wille? Bei meinen jüngsten Überlegungen zur Bibel habe ich mich von den Erfahrungen von Hiob und Abraham inspirieren lassen, als Prüfungen stattfanden, und ich möchte dies mit uns teilen. Zuerst die Prüfung von Hiob. Wir müssen diese Person in der Bibel erwähnen, die den Namen Hiob trägt. Ein Mann, der fürchtete Gott und meidete das Böse sein ganzes Leben lang. Und er machte Gott oft Opfer. Und so segnete ihn Gott mit Hügeln, die mit Rindern und Schafen bedeckt waren und mit großem Reichtum. Aus dem, was in der Bibel steht, können wir ersehen, inwieweit Hiob gesegnet wurde. Und er zeugte 7 Söhne und 3 Töchter, und seines Viehs waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselin. Und er hatte viel Gesinde, und er war herrlicher denn alle, die gen Morgen wohnten. In Hiob 1, Vers 2 und 3 steht das. Aber die Prüfungen ereigneten sich später bei Hiob. Und alle seine Rinder und Schafe und Kamele wurden gestohlen und von Räubern verbrannt, seine Diener getötet und seine Kinder beim Einsturz des Hauses erdrückt. Diese Abfolge von dem, was wir Katastrophen nennen würden, ereilte Hiob. Und wie hat Hiob das alles angegangen? Damals lobte Hiob noch den Heiligen Gottes und er sagte, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wenn wir dann an unsere eigene Situation denken, auch an die Gemeindesituation, was so passiert. Die Gemeinde in Lübeck und die Gemeinde in Lauenburg sind sich in vielen Punkten ähnlich. Ich hoffe, die Gemeinde hier ist nicht so zerstritten, wie sie da war in Lübeck, als ich sie kennenlernte. Das hat ein Jahr gedauert, den Frieden in die Gemeinde zu bringen. Und sie mussten lernen, als sie sich für mich entschieden haben, ich bin ein Mann des klaren Wortes. Und meine erste Predigt, die ich hielt, fing mit dem Satz an, was wollt ihr hier eigentlich? Warum behauptet ihr, Christen zu sein? Ihr könnt mich ja gleich wieder rauswerfen, aber ich sag's euch trotzdem, Christen verhalten sich anders. Und da haben die wahrscheinlich gedacht, Jürgen hat das alles miterlebt, liebe Zeit, ein neuer Wind, ob wir das wollen? Ja, aber es ist geglückt. Ein Jahr schwere Arbeit, Mediationsgespräche, entsprechende Predigten, Einzelgespräche und so weiter. Der Streit ist weg. Wir laden Leute ein. Jetzt, wenn nicht gerade die Zeit ist der Corona-Krise. Übrigens ein schönes Thema für die Gute-Nacht-Lektüre. Lest ruhig mal heute Abend euch in Ruhe die Offenbarung 6 durch. Na, was findet ihr dort? Den Reiter mit der Krone auf dem Kopf. Na, und Corona heißt auf Deutsch Krone. Na, wir finden in der Bibel, was vor sich geht. Und wir finden, was kommt. Ihr könnt es dann abhaken. Das nächste, was passiert nach Offenbarung 6, ist was? Finanzkrise. Ist ja auch nicht zum Wundern. Bei den wahnsinnigen Überschuldungen, wo soll das noch hingehen? Und nach der Finanzkrise kommt Hungersnot. Vielleicht nicht in unseren Breitengraden. Wir sind hier ja immer noch gut aufgestellt, aber in der Welt. Und da können wir viele Pläne machen. Schönen Gruß an Frau Merkel. Aber Gottes Wort sagt, der Ratschluss Gottes geht in Erfüllung. Und ein Stück weit, denke ich, wird im Moment auch die Spreu vom Weizen getrennt. Und das hat was zu tun mit Anfechtungen. Und es ist einigermaßen mühseliger geworden, die Gemeinde beieinander zu halten. Vor allen Dingen in den langen Wochen, wo wir uns nicht treffen konnten. Ich bin mit meiner Frau sonntags, samstags morgens in der Arche gewesen und wir haben die Sonntagspredigt aufgezeichnet und sonntags auf unsere Arche-Seite im Internet gestellt. Da kann man sich übrigens alle unsere Predigten anhören, wenn ihr Spaß dran habt. Ja, dieser, und da kommen Anfechtungen. Einige sind nicht mehr gekommen, weil wir die Masken nicht alle getragen haben, als wir es noch nicht mussten. Und wir mussten irgendwie damit umgehen. Ich habe der Gemeinde gesagt, ich kann doch nicht Freiheitsrechte einschränken. Dafür habe ich persönlich keine Befugnis. Ich halte mich an alle Vorgaben, aber mehr geht nicht. Da sind etliche nicht mehr gekommen. Aus Angst. Anfechtung. Hiob lobt den heiligen Namen Gottes. Er sagt, Jehova hat's gegeben, Jehova hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und was passiert? Er wurde am ganzen Körper mit schmerzhaften Geschwüren heimgesucht. Und er saß zwischen der Asche und kratzt an seinen Geschwüren mit einem Stück zerbrochener Keramik. Der reichste Mann im Osten war wie ein Bettler geworden. Und diese Prüfungen, die hier widerfahren, wären für uns sicherlich sehr schwer zu ertragen. Wer weiß, wer das durchstehen könnte, was da passiert ist. Und was macht Hiob? Er beschuldigt Gott nie. Sondern Hiob, voller Glauben an Gott, lobt er ihn und Satan wurde gründlich beschämt und floh. Hiob leistete ein starkes und klares Zeugnis für Gott und er ging reibungslos durch Gottes Prüfung. Was diesen Prüfungen folgte, waren erhöhte Segnungen von Gott. Hiobs Reichtum und Vieh wurden um das Doppelte erhöht. Jedes seiner Kinder waren außergewöhnlich schön und Gott erlaubte Hiob noch 140 Jahre zu leben und so lebte er, bis er 210 Jahre alt war. Ich weiß nicht, ob das heute noch so erstrebenswert ist. Aber immerhin. Und das erinnert mich auch ein Stückchen an meine Biografie. Als ich eines Tages las, ehe sie dich bei deinem Namen riefen, habe ich dich schon gekannt. Habe ich gedacht, ach so ist das. Und wenn ich mir das überlege, dass ich aus einem Hintergrund komme, wo mir gesagt wurde, aus dem kann nichts werden. Meine Eltern, als ich 7 Jahre alt war, haben mich abgegeben an ihre Verwandten nach München, weil ich in die Schule kam. Und sie befürchteten, es würde jetzt offenbar werden, dass mir eine Gehirnschädigung in mir vorliegt. Dann war ich eine Zeit lang in München und meine Verwandten waren Adventisten. Und für mich gab es nichts Langweiligeres als den Sabbat. Weil da war ja nichts mehr möglich. Gar nichts. Nur noch in die Gemeinde und dann Ruhezeit. Nein. Gott hat Wege in der Wüste. Und deswegen hat er Wege in mir und auch in dir. Und egal, was hier vorkommt in dieser Welt, egal, was passiert, dass hier eine Menge Leute rausgehen und eine Tür weiter eine neue Gemeinde aufmachen, ist ja jetzt zum Glück vorbei. Aber ich kann mir vorstellen, was das für euch für Schmerzen waren. Was das für Anfechtungen waren. Was ist denn jetzt los? Warum lässt Gott das zu? Ne? Warum? Nein, Gott kennt unseren Weg. Wir werden versucht, aber wir werden erfunden werden wie das Gold, heißt es in Hiob 23, Vers 10. Hiob blieb während dieser Predigen in seinem Zeugnis fest. Und das Zeugnis, das er ablegte, brachte Satan zur Schande und erwarb großes Lob von anderen Menschen. Wobei, darauf sind wir ja nicht angewiesen. Es geht ja nicht um Lob, es geht um Wahrheit. Danach wagte Satan es nie wieder, Hiob in Versuchung zu führen und Hiob wurde wirklich ein freier Mensch und er verdiente Gottes Lob. Und so geht es uns auch. Wir müssen durch Prüfungen gehen und wir müssen in diesen Prüfungen durchhalten. Ich verstehe das Wort durchhalten auch noch ein bisschen anders wie Frau Merkel. Aber in dem Wort selber steckt viel Wahrheit. Ein noch größerer Segen, den Hiob nach diesen Prüfungen erhielt, war, dass Gott ihm in einem Wirbelsturm erschien. Und Gott sprach mit ihm, der ist uns ja heute an uns vorbeigegangen, findet ja ein bisschen weiter tiefer in Deutschland statt. Gott sprach mit ihm und gab Hiob so ein tiefes Verständnis von Gottes Allmacht und Souveränität. Und Hiob sagte, ich hatte von dir mit den Ohren gehört, aber nun hatte ich mein Auge gesehen. 42, Vers 5. Ein erschaffenes Wesen zu sein, das in der Lage war, die Erscheinung Gottes zu sehen, war ein so großer Segen. Wir können Gott nicht leibhaftig sehen. Aber wir haben den Heiligen Geist in uns, wenn wir eine Bekehrung gemacht haben, die man Bekehrung nennen kann. Das ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Es ist ja heute schwieriger mit Christen umzugehen als mit Leuten in der Welt. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Die Christen haben sich oftmals festgelegt auf irgendwelche Lehren. Und wenn die mit Gottes Wort nicht übereinstimmen, dann versuch mal, sie da runterzubringen. Da kann es dir passieren, dass du angegriffen wirst. Dafür kennt man mich auch. Ich habe ja sehr viel gemacht. Ich habe auch im Internet ein eigenes Forum, das heißt Irrglaube und Wahrheit. Und da habe ich Aufklärung betrieben über die schlimmste Sekte, die jemals auf deutschem Boden entstanden ist, in Bayern. Und dafür hat mich der Anführer 21 Mal verklagt. und er hat 21 Mal verloren. Weil Gott streitet für uns. Das muss man sich auch mal so vorstellen. Ich muss nach Passau reisen zum Landgericht. Mein Rechtsanwalt mit dem Flieger runter, ich mit dem Nachtzug. Und dann sitzen wir beide eine Stunde im Gericht und hören uns an, was der Richter erzählt. Der sagt nämlich, wenn ich irgendwas von dem, was Herr Wiesenhütter uns hier auf den Tisch gelegt hat, verurteilen würde, dann geht er damit zum Oberlandesgericht und dann fliegt mir mein Urteil um die Ohren. Ich bin ja nicht verrückt, sagte der Richter. Ja, so ist das manchmal. Ich musste nach Passau fahren, habe kein Wort gesagt. Ich saß auf dem Stuhl, ich habe kein Wort gesagt in der Verhandlung. Ich bin auch nichts gefragt worden, mein Anwalt auch nicht. Der hatte das Glück, am Ende einen Satz zu sagen, nämlich wir schließen uns der Auffassung des Gerichts an und dann war es rum. So streitet Gott für Menschen, wenn wir auf das Wort Gottes achten, wenn wir auch Anfechtungen entgegennehmen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die Rechtsanwälte von diesem Guru da unten mir alles geschrieben haben. Also viel mehr, als ich über mich wusste. Unglaubliche Sachen. Selbst haben sie gesagt, ich bin ein Israel-Gegner und so weiter. Ich habe zwei Bücher über Israel geschrieben. Und wir haben bei uns im Haus in Lübeck eben EZA International alle 14 Tage zum Gebet. Eben EZA International beschäftigt sich damit, die Juden wieder nach Hause zu führen. Und wir treffen uns da regelmäßig, ne? Ebenso wie Jürgen mit eben EZA Deutschland, die haben das Gleiche vor und kümmern sich auch noch um Holocaust-Überlebende. Also wunderbare Sachen, die da passieren. Vorgestern am Freitag, unsere letzte Versammlung, es waren 18 Leute da, glaube ich, aus 5 Gemeinden. Und so muss das doch sein. So muss das doch funktionieren. Also wenn wir angegriffen werden, ich bekam einen Brief, da wurde mir aufgetragen, wenn ich auf Fehmarn nochmal predige, würde ich mit 250 Euro Geldbuße für jede Predigt bestraft werden, weil ich ja die Aktion, die diese Sekte auf Fehmarn vorhatte, durch meine Predigten massiv stören würde. Sowas kommt auf den Tisch. Vielleicht nicht bei euch, aber bei mir. Aber das, ich habe das immer mit einem Lächeln entgegengenommen. Das hat mich alles gar nicht interessiert. Ich habe das abgearbeitet, aber dazu gehört es, dass wir wirklich im Wort Gottes gegründet sind. Dass Gott wirklich in unserem Leben gegenwärtig ist. Dann können wir wirklich Dinge, die uns zu Unrecht angelastet werden, über die können wir lächeln. Wir haben keinen Grund, uns zu verteidigen. Ich brauchte mich nicht verteidigen. Dann kam, nachdem das passiert ist, sind mehrere sogenannte Prediger aus dieser Sekte ausgestiegen. Und einer schrieb mir, du bist wahrscheinlich der Pfahl im Fleisch unseres Anführers und der wird dich nicht mehr los. Ja, Gott macht keine Fehler. Ich komme noch mal ganz kurz zu Hiob zurück. Während dieser Prüfungen, die so im Widerspruch zu seinen eigenen Vorstellungen standen, ging mir ja nicht anders, eine völlig andere Vorstellung, besaß er eine Rationalität, die wir als normale Menschen gar nicht haben können. Dazu muss man wirklich geistgeleitet sein. Erstens gab er Gott keine Schuld und er setzte keine menschlichen Mittel ein, um sein Reichtum von den Räubern zurückzuerobern. Stattdessen konnte er sich vor Gott beruhigen und glaubte, dass wir Menschen unseren Segen von Gott erhalten. Aber auf die gleiche Weise erleiden wir auch eine Katastrophe, sodass er, egal wie im Widerspruch zu seinen Vorstellungen, seine Situation hatte, die ihn traf, dass er trotzdem weiterhin den Namen Gottes lobte. Zweiter Punkt, die Prüfung von Abraham. Ihr wisst sicher alle, dass Gott ihm im Alter von 100 Jahren einen Sohn schenkte. Das haben wir in Deutschland auch noch nicht erlebt. Und sein Abraham, den liebte Isaak sehr. Er liebte ihn sehr. Aber eines Tages erteilt Abraham die Prüfung Gottes und Gott sagte, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin, in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. 1. Mose 22, Vers 2. Denk mal darüber nach. Diese Art von Prüfung wäre für jeden schwer zu ertragen. So sehr, dass einige Menschen gegen Gott kämpfen und mit falschen Vorstellungen gefüllt sind. Wer ist denn schon bereit, sein eigenes Kind zu opfern? Doch welchen Weg hat Abraham eingeschlagen? Obwohl er große Not und Schmerzen empfand, gehorchte er Gott und er versuchte nicht mit ihm zu streiten oder Bedingungen zu stellen. Gerade als er Isaak allein auf den Berg gebracht und das Messer gehoben hatte, um ihn zu töten, schickt Gott einen Engel, um Abrahams Hand zu halten, und damit ist der Prozess beendet. Darüber hinaus hat Gott einen Eid geleistet und Abraham große Segnung erwiesen. Er sagt ihm nämlich, dass ich deinen Namen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde, und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. 1. Mose 22, Vers 17 und 18. Gesegnet werden. Was habe ich mich geärgert, als durch die Corona-Geschichte auf einmal die Gemeinde geschlossen wurde. Mittendrin. Wir hatten gerade ein Evangelisationsseminar fertig in den Bibelstunden und waren damit beschäftigt, ein Gemeindeaufbauseminar zu machen, und dann kommt die Regierung und sagt Schluss. Schluss, aus, fertig. Gesegnet. Und was passiert? Während der Pandemiezeit wächst unsere Gemeinde in Lübeck. Es sind mehrere neue Ehepaare dazugekommen und haben sich auch entschieden, da zu bleiben, weil es ihnen ausgesprochen gut gefällt, wofür man Gott wieder danken muss. Ich habe der Gemeinde gesagt, ich bin hier nichts anderes als der Briefträger. Ich bringe eine Botschaft, die habe ich nicht selbst geschrieben. Kennt ihr einen Briefträger, der seine Briefe selber schreibt, bevor er sie verschickt? Nee, habe ich gesagt, so ist das. Ich bin hier der Briefträger, aber wenn du einen Brief kriegst, dann freut sich der Absender, dass er auch mal eine Antwort kriegt. Und die Gemeinde wächst in der Pandemiezeit. Das ist ja unfassbar. Und noch besser, die Finanzen wachsen auch. Ich weiß gar nicht, wieso. Ja doch, ich weiß, wieso. Wenn der Segen Gottes auf der Gemeinde liegt, passieren Dinge, die wir uns nicht erklären können. Muss ich auch nicht. Ich freue mich über das, was passiert. Und warum sollte das eigentlich hier bei euch anders sein? Wir beten. Ich habe die Angewohnheit, für alles, was ich tue, ins Gebet zu gehen und Gott zu fragen. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was soll ich denn einer Gemeinde sagen, die ich gar nicht kenne? Und die ganze Woche war ich in Gedanken damit, und am Freitagnacht um 23:45 kommt der Impuls. Das ist das Wort für diese Stunde. Also bin ich ans Schreibtisch gegangen und um 2 Uhr morgens war die Predigt fertig. Habe ich auch kein Problem damit. Wenn Gott spricht, bin ich parat, auch wenn es morgens früh um 2 ist. Ja, Abraham kriegt hier eine Vision. Ich will dich so groß machen wie die Sterne am Himmel. Dafür ist unser Gemeindehaus leider zu klein. Aber die Gemeinde wächst. Ich las über diese Passage in einem Buch, und da stand, aus Sicht des Menschen macht Gott vieles, was unverständlich und sogar unglaublich ist. Wenn Gott jemanden orchestrieren will, steht diese Orchestrierung oft im Widerspruch zu den Vorstellungen des Menschen und ist für ihn unverständlich. Doch gerade diese Dissonanz und Unbegreiflichkeit ist Gottes Prüfung und Heil des Menschen. Abraham war indes in der Lage, dem Gehorsam gegenüber Gott in sich zu demonstrieren, der die grundlegende Voraussetzung dafür war, dass er Gottes Forderung befriedigen konnte. Erst dann, als Abraham in der Lage war, Gottes Forderung nachzukommen, als er Isaak zu opfern bereit war, fühlte Gott wirkliche Gewissheit und Anerkennung der Menschheit gegenüber Abraham, den er auserwählt hatte. Sind wir Auserwählte? Ich habe das auch begreifen müssen. Ich bin ein Auserwählter. Und ich war im ersten Jahr gläubig. Das war im Jahr 1975, 74 habe ich mich bekehrt und in 1975 wusste ich meine Berufung. Inzwischen war ein Bruder da und hatte uns die Hände aufgelegt und für mich und für andere, für den Heiligen Geist gebetet. Und ich war nicht sehr gut im Reden. Ich kam aus einem Hintergrund, ich habe es euch gesagt, da spielte ich in der Familie keine große Rolle. Und eines Tages sprachen mich die Leute aus der Gemeinde an und sagten, was ist eigentlich mit dir passiert? Du redest ganz anders. Bis ich dann in Apostelgeschichte 4 mal las, dass Gott Freimut zum Reden gibt. Also die Leute, die mich damals kannten, in meiner Kindheit und Jugend, wenn die mich heute erleben würden, hier bei euch in der Gemeinde, die würden sagen, das gibt's nicht. Das ist nicht vorstellbar. Ich habe die Zähne nicht auseinandergekriegt. Ich habe mich kaum mal irgendwann irgendwo irgendwie zu Wort gemeldet, weil man mich klein gemacht hatte. Also Gott tut Wunder. Vergesst es nie. Eine klare Bekehrung und ein klarer Weg. Gott ist unabhängig davon, was Menschen sagen. Der Weg Gottes macht mit uns Dinge, die wir uns alleine nicht vorstellen können. Und das ist mein Motor. Das ist eine Form von Dankbarkeit, dem Herrn etwas zurückzugeben, was er an mir getan hat. Das treibt mich jeden Morgen neu los. Im Moment natürlich meistens ans Telefon. Ich bin mit der ganzen Gemeinde telefonisch immer wieder verbunden. Ja, wir können aus diesem Abschnitt sehen von Abraham, dass Gott Umgebungen einrichtet, um uns zu prüfen. Und wir denken, wie furchtbar. Was ist das für eine Prüfung, wenn die halbe oder dreiviertel Gemeinde auf einmal weggeht? Wir haben das doch in Lübeck auch erlebt. Als Bruder Pigos noch in der großen alten Fähre seinen Dienst tat, waren bis zu 150 Leute im Gottesdienst. Als ich das erste Mal in die Arche kam, waren da 26. Ne? Es ist uns nicht anders gegangen wie euch. Aber wenn der Herr bei uns in Lübeck das umkehren kann, dann kann er das hier bei euch auch. Überhaupt keine Frage. Ich habe keinen Zweifel. Es gibt keinen Grund aufzugeben. Sondern wirklich, Gott sagt, danket Gott für alles und in allem. Ich weiß, das ist schwer. Dass es nicht leicht ist, weiß ich auch. Ich weiß nur, dass es geschrieben steht. Also sind wir dankbar, weil Gott imstande ist, alles umzukehren und zum Guten zu wenden. Es mag von außen so aussehen, als ob diese Prüfungen im Widerspruch zu unseren Vorstellungen stehen und für uns schwer zu verstehen sind. So sehr, dass wir in dieser Umgebung Schmerz und Qual empfinden, aber diese Prüfungen sind voll von den mühsamen Bemühungen Gottes. Wir hatten zu Anfang, als ich anfing in der Gemeinde, haben sich 3, 4 Leute verabschiedet. Wir waren 26, sich 3, 4 Leute verabschiedet, weil sie sich nicht damit einverstanden erklären konnten, dass sie über die Gemeinde nicht mehr negativ reden dürfen. Da kann ich also wirklich eine geistliche Autorität haben und eine klare Ansage machen und die sind wirklich gegangen. Und danach geht's aufwärts. Wer dem Wort Gottes nicht folgen will, muss empfindet, wir haben ja keinen rausgeworfen. Das ist nicht unsere Art. Unsere Art ist, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen und nicht sie rauszuwerfen. Aber sie haben das dann selber so empfunden, dass sie da nicht länger bleiben wollten. Das ist schmerzhaft. Es tut mir leid um jeden Einzelnen. Um jeden Einzelnen, weil es geht mir um Gottes Wort. Es geht mir um Wahrheit. Es geht mir darum, dass die Leute die Wahrheit annehmen und da ist kein Platz für Auseinandersetzungen, kein Platz für Streitereien, kein Platz für negatives Gerede. Und inzwischen rufen Leute an aus anderen Gemeinden in Lübeck und fragen, was ist denn bei euch los? Man hört in letzter Zeit Gutes. Es ist unglaublich. Und immer noch sage ich immer jedem, der da sich meldet oder der mich in der Gemeinde anspricht und sagt, das war gut, da sage ich, dank dem Herrn, ich bin der Briefträger. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr müsst Gott danken dafür, dass er euch gesegnet hat. So. Du hast es heute übrigens auch. Das mag von außen so aussehen, habe ich gesagt, als wenn das alles im Widerspruch steht. Es mag uns Schmerzen und Qualen bereiten. Genau wie Abraham in seinem Zeugnis während seiner Prüfung stand, sah Gott die Aufrichtigkeit Abrahams und Gott nahm nicht nur seinen Sohn, sondern er segnete auch Abraham, damit seine Nachkommen so zahlreich waren wie die Sandkörner in einem Sand oder die Sterne am Himmel. Dahinter erreichte der Wille Gottes eine tiefere Ebene, denn Gott wählte Abraham, um die Leitfigur seines Führungswerks für die Menschheit zu werden. Wo wären wir heute ohne Abraham? Gott beabsichtigte, sein Werk der Führung für die Menschheit durch die Nachkommen Abrahams auszuführen. Und er würde durch diese Menschen seine Taten, seine Weisheit, seine Autorität und seine Macht offenbaren. Und das tut er heute auch. Wir müssen nur mal genau hingucken. Es ist nicht schwer für uns im Alten Testament zu sehen, dass Gottes Werk im Zeitalter des Gesetzes vor allem in Israel vollbracht wurde, indem die Gesetze verkündet und die Menschen in ihrem Leben und Erden geführt wurden. Israel war das Testgebiet und das Geburtsland für Gottes Erlösungswerk auf Erden. Die erste Inkarnation Gottes vollbrachte sein Werk an Israel. Und deswegen fange ich jetzt ein neues Buch an zu schreiben und das heißt Israel für Anfänger. Weil viele Christen können nicht nachvollziehen, was wir eigentlich mit Israel im Sinn haben. Welche Wichtigkeit es vom Wort Gottes her hat und welche Position Israel in der Endzeit annimmt. Ich habe gerade einen aktuellen Newsletter bekommen und da wurde Israel mitgeteilt, dass die Ingenieure auf dem Tempelberg zugange sind, um auszumessen. Es beginnt demnächst der Bau des dritten Tempels. Lest mal die Offenbarung, was das bedeutet. Ja. Habt ihr davon gehört, dass die rote Kuh geboren ist? Lest mal die Offenbarung, was das bedeutet. Eine rote Kuh ist in Israel geboren. Das sind Endzeitzeichen. Das sind Zeichen, dass die Wiederkunft Jesu näher gekommen ist. Ich weiß auch nicht, wann das sein wird. Soll ich auch nicht wissen. Aber wer Gottes Wort kennt, der weiß, welche Stunde es geschlagen hat und dass die Dinge, die hier passieren, zusammengehören. Was wir jetzt erleben, das ist der Geist des Antichristen. Und wenn der Tempel fertig ist und der Thron steht, wissen wir auch, was passiert. Dann taucht der Antichrist leibhaftig auf und setzt sich auf diesen Thron, bevor Jesus wiederkommt. Und wir sehen wirklich, wirklich Stück für Stück, wie sich Gottes Wort vor unseren Augen erfüllt und wir können einfach nur staunen. Wir können nur staunen, dass das Wort Gottes punktgenau zutrifft. Ja. Es ist für uns nicht schwer, aus Prüfungen, die Abraham und Hiob durchlaufen haben, zu erkennen, dass jede Prüfung, der wir begegnen, den guten Willen Gottes enthält. Sie können uns nicht nur befähigen, Gottes Segen zu erlangen, sondern, was noch viel wichtiger ist, sie lassen unser geistliches Leben in Sprüngen und Grenzen wachsen. Wir gewinnen mehr Erkenntnis von Gott und wir können den Weg des Glaubens an Gott stärker und stabiler gehen. Also, Anfechtungen, Prüfungen haben einen positiven Sinn. Habt ihr das gewusst? Die sind dazu da, nicht, dass wir verzweifeln, sondern dass es uns stärkt. Obwohl die Prüfungen, die Abraham und Hiob sich bei ihnen ereignet haben, nicht diejenigen sind, die wir gewöhnlichen Menschen erleben würden. Ich sage Gott sei Dank. Da wir nicht ihre Größe haben und auch nicht qualifiziert sind, solche Prüfungen zu ertragen, können wir in unserem Leben aber immer noch auf alle möglichen Prüfungen stoßen, sowohl auf große als auch auf kleine. Ich habe Prüfungen erlebt, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habt ihr eigentlich? Muss ich aufhören? Es geht eh nicht mehr lang. Ich habe Prüfungen erlebt, die hätte ich mir nicht vorstellen können. Als ich noch in Baden-Württemberg war, bin ich mit einem Bankräuber verwechselt worden. Auf offener Straße verhaftet. Ich fuhr einen roten Passat-Kombi und der Bankräuber fuhr auch einen roten Passat-Kombi. Und dann haben sie mich geschnappt und abgeführt. Und ich habe mich aufgeregt. So aufgeregt, dass die gesagt haben, den können wir hier nicht in die Zelle sperren, den bringen wir auf dem Hohen Astberg in Baden-Württemberg ins Vollzugskrankenhaus. Da durfte ich dann im Bett liegen und Medikamente einnehmen für 3 Tage. Und dann kam der Pastor, der dort tätig war, und ich habe ihm so ein bisschen meine Geschichte erzählt, hat er gesagt, ach, das macht gar nichts. Das klärt sich alles Anfang der Woche, keine Frage. Aber wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie eigentlich auch am Sonntag die Predigt bei uns halten. Ja, das macht das mal mit. Und dann habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann bin ich in die Kirche am Sonntagmorgen und habe gedacht, irgendwie muss ich ja mal hier erst überhaupt mal Aufmerksamkeit erringen. Im Gefängnis, warum gehen Leute in die Kirche? Der Pastor hat Tabak, Kaffee und Telefonkarten. Und dann kommt ein Impuls vom Heiligen Geist und ich frage die Menge, ist zufällig jemand hier, der Terrorist ist? Und dann hebt einer die Hand und sagt, ich. Dann habe ich ihm gesagt, ich habe eine großartige Nachricht für dich. Im 1. Korintherbrief steht geschrieben, das Wort vom Kreuz ist uns eine Torheit. Die wir aber selig werden, ist es ein Dynamit Gottes. Steht ja im Griechischen Dynamis für Kraft. Das habe ich dann mal zu Dynamit gemacht. Alles war am Lachen und ich hatte die Aufmerksamkeit. Und dann hatte ich anschließend Gelegenheit, mit diesem jungen Mann zu sprechen, der gar nicht so jung mehr war. Und ihr werdet es nicht glauben, wer das war. Das war Christian Klar. Christian Klar aus der Vater-Meinhof-Bande. Da habe ich gesagt, wie kommst denn du hierher? Dann hat er gesagt, ja, ich hatte ein Gnadengesuch gestellt und das wurde abgelehnt vom Bundespräsidenten und ich bin in den Hungerstreik getreten und dann bin ich in einen Zustand gekommen, gesundheitlich, dass die gesagt haben, in Stuttgart-Stammheim, das können wir nicht mehr verantworten und über die Mauer kommt er auch nicht mehr, den schicken wir jetzt dahin. Ich hatte Gelegenheit, 45 Minuten mit ihm zu sprechen über das Wort und wenn eure Sünde blutrot ist, dann soll sie schneeweiß werden. Und am Ende hat er sein Leben Jesus übergeben. Und leider habe ich den Kontakt verloren. Ich würde ihn so gerne mal nach Lübeck einladen. Aber wenn ich das in der Zeitung schreibe, Christian Klar kommt zum Zeugnis geben. Ich glaube, ich muss die MUK, unsere Musik- und Konzerthalle, mieten, weil ich die Leute nicht reinkriege. Aber was sind das für Geschichten? Wer bin ich denn überhaupt? Ich komme aus einem kleinen Dorf in Flintbek und mir passieren solche Sachen. Warum? In der Bibel steht geschrieben, jeder hat die Gelegenheit, das Wort Gottes zu hören. Das ist in Stuttgart-Stammheim ausgeschlossen. Die wohnen im Hochhaus in der 12. Etage und sind von speziellen ausgebildeten Leuten bewacht. Da kommt kein Normalsterblicher rein. Und dann muss ich mit einem Bankräuber verwechselt werden, um diesem Mann das Evangelium zu sagen. Das macht mich immer noch fassungslos, obwohl das mittlerweile auch schon fast 20 Jahre her ist. Also am Ende werden wir Zeugen von Gottes Taten und wir werden auf wunderbare Weise gesegnet. Während dieses Prozesses hier, ich bin wieder bei Abraham, nahm der Glaube an Gott zu. Wir kamen zu einer konkreteren Wertschätzung für Gottes Allmacht und Souveränität. Also wenn in der Karriere einige Brüder und Schwestern bei denen alles reibungslos verläuft, dann danken Sie Gott für Ihren Segen. Aber wenn ihre Geschäfte einen steinigen Weg gehen und das Geld in ihren Familien knapp wird, dann kommen die Beschwerden und ihre Herzen zum Vorschein und sie beschuldigen Gott, dass er sie nicht gesegnet hat. Ich habe von einem Pastor gelesen, der wollte in seiner Wohnung ein Bild an die Wand hängen. Und bevor ein Bild hängen bleibt, muss man für gewöhnlich mindestens einen Nagel reinhauen, um das Bild aufzuhängen. Und das hat er auch versucht, er hat aber den Nagel nicht getroffen, sondern seinen Daumen. Und daraufhin hat er sein Amt niedergelegt und hat gesagt, wenn Gott das zulässt, dass er solche Schmerzen hat, dann kann ich an diesen Gott nicht mehr glauben. Also ihr müsst mal unter Menschen gehen, da kann man Dinge erleben, von denen man sich nicht vorstellen könnte, dass sie existent sind. Bei manchen kommen auch die falschen Motive hinter ihrem Glauben an Gott zum Vorschein. Aber wenn sie sich auf Gottes Wort ausrichten, dann werden alle ihre falschen Ansichten korrigiert. Und sie nehmen ihren richtigen Platz als geschaffene Wesen ein. Wenn Menschen mit einem richtigen Motiv erleben, wie Gott wirkt, dann schreitet nicht nur ihr Leben voran, sondern auch ihre Unternehmen nimmt wieder zu. Auch das haben wir erlebt. Dass Unternehmer, die vor dem Bankrott standen, wir mit ihnen gebetet haben und sie kriegten Aufträge, die sie kaum noch bewältigen konnten. Also auch das ist möglich. Wenn Brüder und Schwestern diesen Prüfungen begegnen, leidet ihr Fleisch in unterschiedlichem Maße, aber aus diesen Prüfungen erhalten sie etwas noch Kostbareres. Und das ist, was ich uns für heute mitgeben möchte. Ihr seid vielleicht enttäuscht über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Das ist ja nachvollziehbar. Ich bin da wirklich genauso enttäuscht. Aber wir dürfen aufblicken zu unserem Herrn. Und am Ende heißt es immer noch, er wird es wohl machen. Deswegen kann man sagen, dass Prüfungen eine weitere Art von Segen Gottes für uns Christen sind. Wir nicht verzagen müssen. Sie sind der Weg, der beschritten werden muss, damit unser Leben wächst und wir das Lob Gottes erhalten. Da Prüfungen für jeden einzelnen Christen so nützlich sind, warum müssen wir uns beschweren, wenn Prüfungen und Triebsale auf uns zukommen? Meint ihr das nicht auch? Wir haben keinen Grund, uns zu beschweren. Gott hat Liebesabsichten mit uns. Und egal, was in unserem Leben passiert oder was in unserer Umgebung passiert, wir haben ein klares Ziel vor Augen. Wir wollen in die ewige Herrlichkeit. Und wenn wir am Wort Gottes bleiben, brauchen wir keinen Augenblick zweifeln, dass wir nicht auf Gott ankommen. Amen. Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Danken dir dafür, dass du immer noch derselbe bist. Auch wenn wir das zum Teil gehört haben, was in den Anfängen der Bibel steht, so hat es doch für uns heute große Bedeutung. Wir lesen in deinem Wort, dass es kostbarer ist als Honig und Honigsein. Und wir dürfen es wirklich im Alltag erleben. Schenk du uns wirklich Gnade, dass wir dieses Wort in unseren Herzen bewegen. Ich bin da ja nicht ausgeschlossen. Ich lerne ja, während du mit mir sprichst, wenn ich eine Predigt vorbereite. Und durch die Impulse, die du durch den Heiligen Geist in das Konzept noch einwirfst, weil du Liebesabsichten mit uns hast. Danke für deine Liebe zu uns. Danke für die Zeit jetzt, die wir miteinander haben durften. Danke für den Segen, den wir mit nach Hause nehmen dürfen. Amen. Amen.